Hallo und willkommen im Pariser Salon. Mein Name ist Katharina Paris, ich bin Journalistin und Coachin. Hier im Podcast spreche ich mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Im Mittelpunkt dabei immer die Geschichte ihres Lebens. Willkommen zu einer neuen Folge im Pariser Salon. Ich habe heute eine ganz besondere Frau zu Gast, die mit mir über das Thema Hochbegabung sprechen wird. Und dass wir heute hier sitzen, dass es diesen Podcast gibt, da hat sie auf jeden Fall einen großen Anteil dran. Denn ich habe Andrea vor fast einem Jahr kennengelernt und sie hat mir eine ganze Menge über mich erzählt. Und Andrea Steinfort ist Psychologin, sie ist Edger-Coachin, Expertin für Hochbegabung, sie berät Eltern, Kinder und wenn man irgendeine Frage zum Thema Hochbegabung hat, dann kann man sie fragen, sie weiß alles und sie hat eine ganz besondere Geschichte und darüber möchte ich heute mit ihr reden. Erstmal herzlich willkommen, Andrea.
Danke für die Einladung, Katharina.
Ja, ich freue mich, dass du hier bist und wir haben ja schon mal über deine Geschichte gesprochen und es gibt so viele Sachen. Es gibt ja einmal erstmal die Frage, wie bist du zur Hochbegabung gekommen? Was hast du gemacht? Weil deine Erkenntnis, die hat ja so viel in Gang gesetzt, davon profitieren heute so viele Menschen. Man kann es ja kaum in Worte fassen, was das für eine Bedeutung hat, dass du dich da auf den Weg gemacht hast. Wir können einfach ein bisschen anfangen, darüber zu erzählen, Thema Hochbegabung. Da fragt sich jeder, ja, ist doch cool, ist man besonders schlau, schafft man alles, kommt locker leicht durchs Leben. Und wenn das mal so wäre. Ne? Wir beide wissen, es ist nicht so. Und wir wollen heute so ein bisschen aufklären, was genau bedeutet ist. Also ich würde jetzt sagen, nicht eine diagnostizierte Hochbegabung, aber die einen IQ-Test gemacht haben und in diesen Bereich fallen von 130 aufwärts, die sind nicht alle, wie man so schön sagt, Raketenwissenschaftler, nicht alle sind Pianistinnen oder ich weiß es nicht, haben besonders tolles Abitur, sondern mit einer Hochbegabung einhergeht häufig auch Leid und sehr große Herausforderungen. Genau. Darüber wollen wir heute mal ein bisschen sprechen. Und ich würde mich freuen, wenn du erstmal erzählst, wann hast du herausgefunden, dass du hochbegabt bist? Und wie kam das? Wie alt warst du?
Genau, das ist schön, dass ich erst von mir erzählen darf. Das finde ich toll. Ich habe einen hochbegabten Adoptivsohn. Und als wir herausgefunden haben, dass der hochbegabt ist, habe ich angefangen, über das Thema zu lesen. Ich bin so ein Mensch, wenn ich ein Problem habe, kaufe ich mir ein Buch. Podcasts sind mir nicht so vertraut bisher. Das ändert sich vielleicht jetzt in Zukunft. Aber ich kaufe mir ein Buch. Und dann habe ich irgendwann ein Buch gehabt, das hieß ganz normal hochbegabt. Ich fand meinen Sohn total normal. Ich habe mich immer gewundert, warum die anderen sich über den wundern. Ich dachte immer, wieso? Der ist doch total normal. Und ich hatte den Untertitel übersehen, da stand nämlich Leben als hochbegabter Erwachsener. Und weil ich im Urlaub nur dieses eine Buch mit hatte, also das eine Fachbuch, habe ich gedacht, ja gut, dann lese ich das mal, dann weiß ich, wie er ist, wenn er groß ist. Da war mein Sohn 11, als ich das Buch las. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und immer mehr gedacht, ist hier eine versteckte Kamera oder woher kennen die mich? Was schreiben die da? Das kann doch nicht sein. Es wird vererbt, das ist nicht ansteckend. Ja, ich habe ein Adoptivkind, das passt doch alle irgendwie nicht zusammen. Und als ich das Buch aus hatte, da saß ich im Vorzelt vom Wohnwagen am Bodensee und habe 2 Stunden geweint, weil ich dachte, ey, das kann da wohl nicht wahr sein. Und dann habe ich mich in der Nacht noch zum IQ-Test angemeldet, ja, und habe gedacht, ich muss das jetzt wissen. Ich muss das jetzt wissen, das war wie so ein Zwang, es ging nicht mehr anders. Ja, und dann habe ich ein paar Wochen später den Termin gehabt zum IQ-Test und als ich das Ergebnis bekam, hier aus allen Wolken gefallen, weil auf der einen Seite hatte ich natürlich mit diesem Buch irgendwie die Erkenntnis, boah, das hat was mit mir zu tun. Und gleichzeitig passt das aber überhaupt nicht in meinen Kopf. Denn ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Mein Papa war Hausmeister beim RWE, das ist hier der Stromlieferant in Essen. Ne? Da war der Hausmeister, der ist Schlosser. Und meine Mama war Verkäuferin bei Edeka eine Fleischtheke. Also so gar nicht das, was man von einem blonden Kohlenpotkin denkt, dass das irgendwie so ganz besonders intelligent sein könnte, ne? Ja, und diese Erkenntnis hat mein ganzes Leben verändert. Total verändert, weil ich plötzlich nicht nur retrospektiv verstanden habe, warum alles so war und warum vieles sich so oder anders angefühlt hat. Und selbst in den vergangenen Wochen der Vorbereitung jetzt hier auf diese Idee, wir machen einen Podcast, habe ich nochmal so nachgedacht, dass ich schon im Kindergarten schon gefühlt habe, dass ich anders bin. Und kann das heute sogar benennen, weil sich über die Jahre jetzt sozusagen da vieles auch geklärt hat. Und ich habe zu der Zeit dann nicht nur die Retrospektive verändern können, sondern auch mein Denken über mich. Das heißt, ich habe so gedacht, ja gut, wenn es nicht an meiner Intelligenz lag, dass es mit der Schule nicht ganz so gut geklappt hat, dann kann ich ja mal gucken, was noch geht. Und habe mit 48 dann angefangen, Psychologie zu studieren. Und habe gedacht, ich muss was jetzt wissen und gucken, ob ich das kann.
Ja, Wahnsinn. Also ich bin ja noch nicht mal 48 und denke, diesen Schritt nochmal zu gehen, sich zu trauen. Und du hast ja auch schon vorher ein Leben gehabt, ein Arbeitsleben. Ne? Du warst ja auch erfolgreich da drin, in dem, was du gemacht hast. Sag nochmal, was du gemacht hast.
Ja, also das ist, also mich über meinen Lebenslauf zu befragen, das ist etwas, was manchmal bei Hochbegabten tatsächlich dazu führt, dass man eine längere Geschichte hört. Weil Kluge Köpfe, krumme Wege ist auch ein tolles Buch, kann ich auch empfehlen den Hochbegabten, weil die meisten haben ziemlich krumme Wege, so ist das bei mir auch. Ich bin Arzthelferin, Krankenschwester, Industriekauffrau, ich bin Altenheimleiterin, ich bin Qualitätsmanagerin im Gesundheitswesen und ISO-Auditorin gewesen. Also ich habe dazu unendlich viele Fortbildungen gemacht, dass meine Mama immer sagte, mein Gott, Kind, musst du denn noch was lernen? Ja, immer. Ja, ich habe immer viel gelernt. Und von daher, ja, ich habe zuletzt in der Altenhilfe gearbeitet, in der psychologischen Prävention im Arbeitsschutz. Das war so das Letzte, was ich gemacht habe, bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin als Coach für Hochbegabte und Psychologin. Und ja, ich hatte ein Leben auch vorher schon.
Das sind so viele Berufe, ja. Und ja, da weiß ich ja auch so ein bisschen aus Erfahrung, das macht man ja nicht einfach so, dass man so switcht von einem zum anderen Beruf. Da steckt ja meistens auch irgendwas dahinter, irgendeine Not. Man fühlt sich irgendwo nicht mehr richtig oder nicht mehr wohl. Das hat ja dann viel auch mit der Psyche zu tun, also wie es einem geht. Wie waren dann jeweils die Momente, wenn du gemerkt hast, boah, ich bin in dem Job nicht mehr richtig, ich muss was anderes machen? Das kostet ja Mut und Überwindung. Wie war das damals für dich?
Also ich habe Realschulabschluss gemacht und ich hatte zwar ein Quali, aber Schule war für mich so gruselig, dass ich mir nicht vorstellen konnte, tatsächlich Abitur zu machen, obwohl ich irgendwie immer den Wunsch hatte zu studieren. Ich wollte immer Germanistik und Philosophie, das waren so meine Themen. Da habe ich gedacht, boah, das möchte ich gerne studieren, aber irgendwie kam das nicht in Frage, weil die 3 Jahre Schule, die ich dann hätte noch machen müssen, das ging damals nicht. Und naja, dann macht man halt eine Lehre, so wie das eben geht. Und ich wollte ja Krankenschwester werden, ich wollte ja, wollte ja den Menschen helfen. Mhm. Und dann habe ich damals gedacht, okay, dann mache ich eine Arzthelferin-Ausbildung, die dauerte zu meiner Zeit noch 2 Jahre. Dann habe ich gedacht, okay, von 16 bis 18 mache ich die Arzthelferin 2 Jahre und dann gehe ich direkt in die Krankenschwestern-Ausbildung. Das war also total ein logischer Schritt. Ich weiß nicht, an welchem Tag meiner Ausbildung in der Praxis ich gemerkt habe, dass ich im falschen Film bin. Das weiß ich nicht mehr. Aber ich bin das gewöhnt, durchzuhalten und die Zähne zusammenzubeißen und mir keine Fragen zu stellen sozusagen und einfach zu machen. Und so habe ich nicht nur die Ausbildung zu Ende gebracht, sondern auch meinen Klassenkameraden viel helfen können in der Zeit. Damals in der Arzthelferin-Ausbildung weiß ich noch, es war das erste Mal, dass ich ein Gefühl hatte von, ich bin kompetent, also ich kann mehr als die anderen. Das ging mir vorher nie so. Das war das erste Mal in der Lehre. Und dann in der Krankenschwestern-Ausbildung ist mir sehr vieles sehr leicht gefallen. Ich habe dann im Anschluss direkt eine Krankenschwestern-Ausbildung gemacht. Und das wurde für mich schon viel, viel leichter. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe da so eine positive Erfahrung gemacht. Und weil ich die gemacht habe, baute das darauf auf. Also ich war plötzlich nicht mehr ganz so inkompetent und ich bin tatsächlich auch immer besser geworden. Ich hatte nämlich dann, als ich als Krankenschwester arbeitete, auch schon ganz früh gemerkt, dass ich irgendwie nicht so ganz im richtigen Film bin. Weil das, was alle Krankenschwestern gerne machen, das machte ich gar nicht gerne.
Nämlich?
Blut abnehmen und diese ganze Technik und all diese Dinge und Medikamente, das war alles nicht meins. Meins waren die Menschen. Mich interessierten die Schicksale, mich interessierten die Familiengeschichten. Das war eher meins. Das kommt im Krankenhaus nicht ganz so oft vor. Ja, das heißt irgendwie ist das da nicht so das Thema in der Medizin? Ja, aber auch damals, ja, ich habe das gemacht, das war mein Weg, das habe ich nicht groß gefragt, das war einfach
so. Und das finde ich so bewundernswert, weil ich erkenne mich ja in sehr vielen Dingen wieder. Ich bin auch gerade sehr berührt davon, weil ich habe die Zähne nicht zusammenbeißen können, aber es sind sehr viele Parallelen. Ich habe ja Abitur gemacht, aber auch da musste ich mich ein bisschen durchquälen und hatte dann eigentlich auch so eine Vorstellung davon, dass ich studieren könnte. Aber dann hieß es ja, also damals gab es ja noch Magister und Diplom, noch nicht Bachelor. Zumindest nicht dann, als ich Abi gemacht hatte. Und übrigens hier, wir hören hier so ein Geräusch im Hintergrund, das ist dein Hund, der sich gerade mal eben umlegt. Ja, mach da, mach's dir bequem, Simba. Genau, ich habe Abitur gemacht und dann war ja auch die Überlegung, was mache ich? Und ich habe dann gar nicht so richtig reingehört, was ich eigentlich will, sondern dachte nur, ja, studieren weiß ich erstmal nicht, ob ich es kann vom Intellekt her, weil ich hatte auch kein gutes Abi und man hat mir eher immer so das Gefühl gegeben, du bist nicht so helle vielleicht. Und dann dachte ich, fünf Jahre so eine Ausbildung zu machen und dann auch die ganze Zeit zu Hause zu wohnen. Nicht, dass es zu Hause so schlimm war, aber ich war einfach immer schon total selbstständig und wollte alleine wohnen und dachte, 5 Jahre, das schaffe ich nicht. Und habe dann ja eine Ausbildung gemacht zur Hebamme. Also habe sie angefangen und erinnere mich an ein Vorstellungsgespräch, wo gefragt wurde, ja, wenn Sie jetzt diese Stelle hier nicht bekommen, was würden Sie denn machen? Und ich habe geantwortet, ja, dann würde ich Germanistik und Politik studieren. Und dachte nachher, als ich rausginge, sehr klug, sehr klug. Also da bist du, von denen hörst du wahrscheinlich nichts mehr. War auch so und dann habe ich aber woanders einen Ausbildungsplatz bekommen und habe, auch wie du nämlich gerade beschrieben hast, deswegen fallen mir jetzt so viele Parallelen auf, ich hatte auch einen Moment in der Ausbildung, wo ich gemerkt habe, ach, ich kann das ja doch, ne? Es ging da um Genetik und ich weiß noch, im Abi hatte ich, glaube ich, 2 Punkte in Bio mündlich, also komplette Aussetzer. Und dann habe ich genau das gleiche Thema da als Referat gehalten und hatte Spaß daran. Die haben mich alle angeguckt mit großen Augen und das Feedback war, oh, wow, warum weißt du das alles? Du kannst das ja total gut, jedes Detail, du hast es super erklärt. Und ich war irritiert davon, weil ich dachte, aber warum? Ich hatte nur 2 Punkte im Abi, was stimmt jetzt nicht? Und dann denkt man ja nicht weiter drüber nach. Und im Gegensatz zu dir konnte ich meine Zähne nicht mehr zusammenbeißen, weil es ging mir dann irgendwann so schlecht psychisch und körperlich, dass ich einfach abbrechen musste.
Ich weiß es nicht, aber ich wage die Hypothese, dass es vielleicht auch mit dem Alter zu tun hat. Ich bin ja ein Stückchen älter als du, ich bin 60 und ich bin noch aus einer Generation da. Wir sind ja Kriegsenkel. Für uns gab es keine Diskussion an vielen Stellen. Wir haben einfach von unseren Eltern vorgelebt bekommen, dass das, was sich doof anfühlt, hier nicht angesagt ist. Es gilt um Funktionieren, geht darum, weiterzumachen, weiterzukommen. Und ich glaube, dass wir in unserer Generation noch sehr, sehr viel übernommen haben. Ich bin heute immer froh, wenn Menschen irgendwie eher aufmerksam sind und merken, ich kann das nicht tun, weil ich habe einen langen Weg gebraucht. Und ich habe viele Schmerzen gehabt und ich musste einiges tun, um diese Schmerzen zu kompensieren. Ja. Diese Kompensation ist vielleicht heute jetzt hier nicht das Thema, was man da alles so macht, damit das irgendwie erträglich wird.
Ja.
Nur das funktioniert sonst nicht. Ja, man kann das nicht einfach so wegstecken. Man steckt das weg. Ja klar, tut man, aber es hat Folgen. Das heißt, man braucht Kompensationsstrategien und das macht sich körperlich bemerkbar. Ja, das ist etwas, wo ja man heute in der Medizin auch weiß, welche Folgen das hat.
Ja.
Wenn man Stress zu lange erträgt und immer erträgt und ich muss da durch und immer erträgt und erträgt. Ich bin froh über die Menschen, die es nicht ertragen, weil die können einen anderen Weg suchen. Na, das war mir nicht möglich. Ich bin den Weg einfach immer weitergegangen. Na, und der Weg war gar nicht so, dass ich ehrgeizig war, sondern ich hatte immer irgendwie das Gefühl, das ergibt sich irgendwie so. Ich bin dann Krankenschwester ja gewesen und habe im Krankenhaus nicht lange ausgehalten, weil ich das nicht so gut konnte mit diesem, boah, alle sind schlau und ich nicht. Dabei habe ich alles durchschaut, habe ich das Gefühl gehabt. Ich hatte oft das Gefühl, ey, was der Shepherd da von sich gibt, das ist völlig unpassend für diesen Fall. Aber wie kann ich mich erheben, bitte, als kleine Krankenschwester im ersten Jahr nach der Ausbildung? Ich habe das manchmal nicht ausgehalten und habe gedacht, ja gut, vielleicht liege ich ja auch falsch. Ich habe oft das Gefühl gehabt, dass ich falsch liege, obwohl ich irgendwie wusste, ich liege richtig.
Ja, kenn ich.
Aber wir können uns nicht erheben. Das gehört sich nicht. Dieser Mensch hat studiert, der ist intelligent. Ne, das kam für mich nicht in Frage. Ich bin ein blondes Kohlenpottkind mit einem Realschulabschluss, weißt du, so. Ne, das heißt, das passt da irgendwie gar nicht zusammen. Und letzten Endes war das schon ein erster Schritt. Als ich rausgegangen bin aus der Klinik, war ich dann in so einem ambulanten Pflegedienst. Und da war ich ziemlich Herr der Sache, konnte das selber managen, aber ich habe sehr früh bin ich Berufsrentnerin geworden, weil ich habe einen Bandscheibenvorfall bekommen und konnte dann damals, war das nicht so wie heute, dass man dann operiert wird und so was alles, sondern damals wurde ich erstmal verrentet. Also ich war dann Berufsrentnerin mit 25, das war natürlich schräg. Und dann hat man mir eine Umschulung angeboten und so bin ich dann Industriekauffrau geworden. Also was völlig total anderes, denkt man. Ah, aber ich hatte schon einen Plan. Ich hatte immer einen Plan, ne? So irgendwie. Und ich dachte, boah, wenn ich jetzt Krankenschwester bin und Arzthelferin und auch noch Industriekauffrau, dann könnte ich ja eine Sozialstation leiten. Ja, also das heißt, ich hatte schon so eine Idee von Führung. Ich hatte eine Idee von, ich hatte einen guten Durchblick. Ich habe ja dann 3 Ausbildungen, das ist ja super. Das besser geht es nicht. Ne? So hatte ich schon so einen Plan. Als ich mit der Umschulung fertig war, die mir noch viel leichter gefallen ist als alles vorher, bin ich mit einer 1 abgeschlossen, zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt so Erfolg gehabt, weil ich da natürlich in der Erwachsenenbildung war. Da waren ganz viele Langzeitarbeitslose, die diese Umschulung machten. Das war natürlich ja irgendwie ganz anders als das, was ich bisher erlebt hatte. Ne? Dann bin ich aber gar nicht irgendwie in diesen Beruf reingekommen, den ich mir so überlegt hatte, sondern wieder hat sich irgendwie was anderes ergeben. Und ich habe Marketing gemacht, 2,5 Jahre bei einem großen Essener Unternehmen. Und dann hat mich eine Freundin gefragt, ob ich nicht vielleicht auch Heimleiterin werden wollte. Weil die suchten eine Altenheimleiterin und die sagte, boah, ey, du bist genau dafür geeignet. Und ich, wie, ich habe noch nie einen Altenheim von innen gesehen. Meinst du wirklich? Damals war ich 28 Jahre alt. Und dann habe ich mit 28 Jahren eine Altenheimleiterstelle übernommen, Verantwortung getragen für 45 alte Menschen und ebenso viele Mitarbeitende und war völlig unerfahren. Aber ich war schlau und ich habe dem Chef damals gesagt, ich habe keine Ahnung, aber ich kann alles lernen und ich habe richtig Lust, diesen Job zu machen. Ja,
und ja, dann hat gemacht. Es ist ja total gut, vor allem in dem Alter, Wahnsinn, wenn ich überlege, wo ich da war, an welcher Stelle in meinem Leben. Aber trotzdem, der Begriff Hochbegabung hatte ja nie was dann in deinem Leben zu tun, oder du hattest damit nichts zu tun, der kam ja dann wirklich erst durch das Kind und ja. Ich weiß jetzt nicht, habe ich es jetzt bei richtig verstanden?
Als ich 35 war. Mhm.
Genau, da kam der aber als Baby zu dir.
Kam als Baby zu uns im Jahr 2000 und ich habe in der ganzen Zeit, also mein ganzes Leben nie dieses, also ich kannte dieses Wort überhaupt nicht, außer vielleicht, naja, diese Geschichten, die man von den Wunderkindern schon mal hört, die mit 3 Jahren Partituren schreiben und mit 8 Jahren 5 Sprachen sprechen. Also sowas. Das, klar, das war so das allgemeine Wissen zum Thema Hochbegabung. Ansonsten hatte ich damit zuvor niemals zu tun. Und auch meine Erfolge, ich bin sehr erfolgreich gewesen als Heimleiterin. Ich habe sehr, sehr viele Dinge bewegen und bewirken dürfen. In der Szene, in der Altenhilfeszene in Essen. Ich habe ganz, ganz viel geschafft. Und das ist total toll. Aber ich habe das nie meinen Fähigkeiten zugeordnet, sondern ich habe immer gedacht, na ja, es war kein anderer da. Und ne, so, ich habe das jetzt hier so gemacht. Und ja, ich habe ja auch viele Ausbildungen und so. Also es war irgendwie nie so, dass ich gedacht hätte, ich bin intelligent. Das Einzige, was ich immer gedacht habe, ist, ich habe ein gutes Durchhaltevermögen. Ich gebe mich so schnell auf. Und mir fällt irgendwie immer was ein. So, das war das, was ich von mir dachte. Dass das auch mit Hochbegabung zu tun haben könnte, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen.
Hm. Ja. Und da ist ja die Frage, was hat dann den Unterschied gemacht? Aber bevor wir zu dieser Frage kommen, erzähl doch nochmal, warum ihr euren Sohn überhaupt habt testen lassen. Ja. Also was waren denn so die Auffälligkeiten?
Also es war so, dass unser Kind schon sehr früh im Kindergarten auffiel, weil der ein unheimlich gutes Buchstabenverständnis hatte. Der hat mit 3 Jahren schon angefangen, mit Worten zu jonglieren. Der hat mich nämlich zum Beispiel gefragt, Mama, ist Apfel wie Auto? Und ich, wie meinst du, ist Apfel wie Auto? Ja, vorne. Hä, wo hat der einen Apfel vorne? Ich wusste gar nicht, was der meint. Ja? Weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass jemand mit 3 Jahren schon irgendwie ein Gespür für Worte hat. Ne? Ja gut, als wir es dann raus hatten, war klar, der will jetzt irgendwie Buchstaben bearbeiten. Das hat er dann auch gemacht. Er liest gar nicht locker. Der hat aus Zeitschriften dann so Wörter ausgeschnitten und hat die dann irgendwie zusortiert. Und wir mussten dann in ein Buch Buchstaben schreiben und er hat die dann dazugeklebt und sowas. Also das fand er mega spannend.
Wahnsinn.
Also dass eine Banane mit B anfängt und so. Ich musste dann immer Anane daneben schreiben. Das B fing er dann an zu schreiben. Das war total verrückt. Und im Kindergarten hat die Erzieherin schon gesagt, Mensch, der ist so schlau, es ist besser, wenn sie den ja eher in eine Schule schicken. Und wir, nee, nix. Der braucht seine Sozialkontakte, das ist ein Adoptivkind, der hat ja, ne, der braucht ja so seine Peergroup und so. Und von daher kam das überhaupt nicht für uns in Frage. Auch da noch nicht das Wort Hochbegabung im Raum, gar nicht. Die hat das auch nicht gesagt. Das war nur einfach so die Idee, der ist schlau und der sollte schon mal früher gehen. So, dann ist er in die Schule gekommen, ganz normal mit 6 Jahren, der ist von April. Und nach 14 Tagen hat er gesagt, Mama, das ist nichts für mich hier.
Ich gehe wieder.
Ich gehe wieder. Ich möchte in den Kindergarten zurück. Da ist es irgendwie besser. Und naja, und dann haben wir so ein bisschen geguckt, was denn das Thema ist. Und dann stellte sich heraus, dass der das alles gar nicht machen wollte. Der wollte das nicht. Der wollte keine A's schreiben zu Hunderten. Denn das hat er schon 3 Jahre vorher gemacht. Der wollte nicht La, Le, Lu lesen, weil der hatte den Wunsch, lesen zu lernen, richtig. Ja, und nicht irgendwie so Silben lesen, der wollte auch nicht auto-klatschen oder solche Dinge tun. Das heißt, er hat ganz frühestens in die Verweigerung gegangen. Der wollte das alles nicht machen. Das war nichts für den. Der hat ganz klar gesagt, ich möchte das nicht. Und das ist natürlich aufgefallen sofort, weil dann bearbeitete der die Dinge nicht so, wie die anderen das bearbeiteten. Und er war unglücklich. Dem ging es gar nicht gut.
Und wie haben die Lehrer reagiert? Weil in der Regel, würde ich mir jetzt vorstellen, ist ja jetzt auch ein bisschen schon her, heute ist man ja etwas aufgeklärter, dass es dann erstmal so ist, ja, der ist nicht gehorsam, ne? Der macht nicht so mit, war es da so auch?
Ja, genau, das war auch schon relativ früh. Es hieß dann beim ersten Gespräch, ja, der hat eine schnelle Auffassungsgabe, aber. Ja, aber der macht nicht das, was er machen soll. Aber der bearbeitet die Sachen nicht und das musste er aber machen. Und wenn er das hier nicht macht, dann muss er das zu Hause nacharbeiten. Und damit begann das Drama. Damit ging es nämlich los, dass wir zu Hause diesen ganzen Kram nachgeholt haben und das mit Nachdruck, weil wir ja dachten, das muss alles so sein. Der muss das machen, ja? Und ja, der kann das und der kann das schon lange, aber ja, der muss das eben machen. Und das führte dazu, dass schon nach ganz kurzer Zeit das Thema Schule bei uns der Horror war. Und nach den Weihnachtsferien, nach den allerersten, am letzten Tag, bevor die Schule wieder losging, da hat unser Sohn gesagt, Mama, wenn ich da weiter hingehen muss, dann möchte ich lieber nicht mehr leben. Und das ist für Eltern von einem Kind, das knapp überlebt hat sozusagen, nicht lustig. Also doppelterweise nicht lustig. Und dann sind wir zum Arzt gegangen und haben mit dem Kinderarzt darüber gesprochen. Ja, dann ging das ganze Thema los von Diagnostik beim Kinderarzt. Nicht beim Kinderpsychologen und auch nicht beim Psychiater, sondern einfach beim Kinderarzt. Und dann hat der Kinderarzt einen IQ-Test gemacht und dann hat der Kinderarzt Fragebögen uns mitgegeben und dann hat der Kinderarzt Diagnostik gemacht damals. ADHS-Diagnostik, Autismus-Diagnostik und auch Intelligenzdiagnostik. Das hat die Arzthelferin da gemacht damals. Und dann kam da raus, der hat einen IQ von 120 oder mehr. Wir wissen es nicht so ganz genau, aber der wird schon sein Abitur machen. Machen sich keine Sorge. Und ja, der hat vielleicht so grenzwertig ADS. So. Und ja, wenn es dem so schlecht geht, könnte man ja mit Medikamenten das mal probieren. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin so naturheilkundlich aufgestellt, ja, und wollte mein Kind verschonen vor solchen Dingen. Und trotzdem, wenn so eine Situation da ist, wie das da war so viel Druck drin. Das lief in der Schule nicht, dem Jungen ging es schlecht, der war total unglücklich. Bei uns zu Hause flogen die Stifte, wenn die Hausaufgaben anstanden. Dann greift man notfalls auch zu solchen Mitteln. Und dann haben wir in den Osterferien damals angefangen mit Medikamenten. Heutzutage, wenn ich davon jetzt erzähle, wird mir gerade ganz blümmerant.
Ja, mir wird auch ganz komisch.
Das war das Schlimmste, was wir, also im Nachgang, weil unser Kind hat danach irgendwie, hatte ich jetzt im Nachhinein das Gefühl, der hat irgendwie aufgehört, sich selbst zu merken, so, ne?
Ist ja auch, man verliert die Verbindung zu sich selber. Und wenn ich jetzt heute auch überlege, wobei, dass er jetzt noch nicht so lange zurückliegt, wenn du mir sagst, dass er 2000 in eure Familie kam, der ist ja auch noch jung. Beruhigt es mich ein bisschen, dass ich weiß, dass das Thema immer größer wird, die Aufklärung ist da, man geht die Sache anders an, natürlich passieren auch immer noch Dinge, also ich weiß es auch, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, dann macht dann irgendjemand mal so einen Test, die Eltern wissen gar nicht, was ist denn da eigentlich los, dann schickt man das Kind dahin, das hatte nicht gegessen, das ist müde und du wirst uns ja gleich noch erzählen, wie wichtig es ist, dass so ein Setting bei einem IQ-Test einfach ultra wichtig ist. Lass uns kurz springen dahin, genau, als er dann irgendwann aber dann diesen Test gemacht hat.
Ich und es dann kurz,
genau, wie es dann war. Und du hast ja gerade schon angefangen und dann erzähl mir nochmal weiter, wie du dich auf den Weg gemacht hast.
Also wir haben diesen Weg gemacht. Das war also sozusagen das erste Mal, dass wir überhaupt hörten, dass unser Kind intelligent ist. Allerdings war eben IQ 120. Darüber hat noch keiner oder da hat noch keiner irgendwie erwogen, dass das möglicherweise mit hoher Intelligenz zusammenhängen könnte. Ja, das war irgendwie, stand das nicht im Raum. Und wir haben dann 2,5 Jahre rumgeeiert mit allen möglichen Versuchen. Es ging dem Kind nie besser, sondern immer schlechter, 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 bis irgendwann ich zusammengebrochen bin und gesagt habe, es reichtet. Wir müssen dann nochmal genauer hingucken, so geht das nicht. Es war alles, passte nicht zusammen. Dem Kind ging schlecht, uns ging schlecht, allen ging schlecht. Das Kind war auch überhaupt nicht gut, in der Schule ganz im Gegenteil. Und dann haben wir eine komplett neue Diagnostik machen lassen. Und da hat dann ein Kinderpsychologe einen IQ-Test gemacht. Und da kam raus, dass dieses Kind hochintelligent ist. Und dann hat man uns dennoch gesagt, ah ja, da muss man jetzt erstmal gucken und machen wir mal weiter, so wie bisher, und schauen dann mal. Und da war für uns völlig klar, nee, jetzt müssen wir mal was ganz anderes in den Blick nehmen, weil das schien uns irgendwie endlich mal irgendwie zu passen. Und dann haben wir uns der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind angeschlossen. Das ist ein Verein in Deutschland, der von Familien, Psychologen und Lehrern gegründet wurde. Und haben im allerersten Elterngesprächskreis das Gefühl gehabt, wir kommen endlich nach Hause. Ja, endlich, boah, ja, genau. Wir hatten einen Wackeldackel-Effekt, der seinesgleichen suchte. Ja, den ganzen Abend, während die anderen Eltern auch sprachen, hatten wir das Gefühl, boah, ist ja nicht zu glauben. Und das hat dazu geführt, dass wir eine Kehrtwende gemacht haben, auch in Bezug auf eben die, ja, Maßnahmen sozusagen für unser Kind, nicht nur, dass wir die Medikamente ausgeschlichen haben und endlich unser lebendiges Kind wieder hatten, sondern wir haben dann auch eben Maßnahmen zur Begabtenförderung gestartet. Das Kind hat außerschulische Begabtenförderung bekommen, das hat innerschulische Begabtenförderung bekommen, das ging zur Kinderuni und plötzlich hatten wir ein Kind, das irgendwie wieder sichtbar wurde. Er war noch kein guter Schüler, ist er bis zum Schluss nicht geworden, ja, so, weil das einfach so, ja, naja, eben so eine Frühprägung dann auch ist. Deshalb ist die Grundschulzeit so wichtig und deshalb empfehle ich als Psychologin die Kinder, wenn man denn irgendwie einen Verdacht hat, bitte vor der Schule testen zu lassen, damit man ein Gespür dafür kriegt, welche Maßnahmen braucht es denn dann wirklich, damit man erst gar nicht in irgendwie so eine seltsame Schiene reinläuft, sondern von vornherein weiß, ach so, das ist es. Ja,
kann ich unterschreiben, aber auch dann muss man immer noch auf Leute treffen, die einen auch verstehen, denn ja, man geht da ja hin, also manche stellen sich vor, ja, Eltern von hochbegabten Kindern, die gehen da rein und sagen so, mein Kind ist besonders schlau, ist hochbegabt. Nee, so gar ist es gar nicht. Man überlegt sich vorher schon genau, was man sagt, wie man es sagt. Man rechtfertigt sich sozusagen, genau, und sagt schon vorher, ich möchte gar nicht auffallen, ich möchte keine Sonderbehandlung, ich möchte nur, dass das Kind gesehen wird. So, genau. Ne? Vielleicht können wir, ist jetzt kurz auch die Zeit gekommen, weil wir jetzt so oft diesen Begriff Hochbegabung gesagt haben. Du hast immer mal wieder auch Werte genannt. Erzähl noch mal ganz kurz, was bedeutet Hochbegabung und ab wann ist man das? Vielleicht kannst du das einmal kurz erklären.
Also dieses ab wann ist man das, das ist tatsächlich eine Frage, wo sich die Geister scheiden und wo die Wissenschaftler drum streiten. Wir haben die Gaußsche Normalverteilung, viele kennen dieses Gebilde, wenn nicht, kann man sich im Internet mal angucken. Das ist Statistik, da geht es darum zu definieren, ab wann ist was irgendwie anders zu betrachten. Und da gibt es eben den IQ 100 und dann gibt es immer mit einer Standardabweichung von 15 Punkten einen nächsten Schritt. Ab 115 gilt man als überdurchschnittlich intelligent, ab 130 als hochbegabt. Jetzt ist es so, dass wir im Laufe der Jahrzehnte der Begabungsforschung feststellen, dass das so pauschal nicht gesagt werden kann. Dass man nicht sagen kann, jemand, der 129 dann im IQ-Test geschafft hat, der ist dann weniger intelligent, weil es psychometrische Testverfahren sind. Die messen keine Körpergröße oder keinen Blutzucker, sondern von vielen Faktoren ist es abhängig, was bei so einem IQ-Test rauskommt. Ja, das Ding nennt man Testleiter-Bias, habe ich letztens einen Artikel drüber geschrieben. Das ist ein wichtiges Thema. Das, was wir auch festgestellt haben, ist, dass, naja, und manche Wissenschaftler folgen dieser Idee, bereits ab IQ 120 schon irgendwie was ganz anders zu sein scheint und die Menschen schon was anderes brauchen. Deshalb bin ich so ein Typ, der sagt, lass uns die Werte ganz weglassen, weil darum geht es eigentlich nicht. Ja, kommt sowieso nicht drauf an. Und außerdem weiß ich nicht, ob derjenige, der im IQ-Test jetzt heute 121 gemacht hat, nicht in Wirklichkeit 140 hat, weil es ihm nämlich total schlecht geht gerade oder weil er so eine schlechte Meinung von sich selber hat, dass er sich gar nicht zeigen mag oder die Verarbeitungsgeschwindigkeit, das Arbeitsgedächtnis nicht funktioniert, weil Versagensangst und Unsicherheit im Vordergrund stehen. Woher weiß ich das? Ja, und deshalb bin ich mit den Werten da, naja, das ist nicht ganz so mein Thema. Na klar, ich habe gerade die Definition erzählt. Ich selber bin da, naja, so ein bisschen entspannter mit.
Ja, trotzdem, das, was auf, ja, trotzdem führst du die Tests ja durch. Ne? Also ja, du hast da jeden Tag ein Thema. Du hast schon, ich weiß nicht, etliche Kinder und Erwachsene getestet. Ja, und Leute, ja. Was hast du gesagt? Die armen Leute?
Ein paar hundert,
also ein paar hundert, also ja, ja, ein paar hundert Leute. Ja. Und es ist ja so ein bisschen, da kommt ja dann auch die Frage auf, warum muss man es denn dann überhaupt wissen? Also ja, warum muss ich es wissen? Ich kann jetzt sagen, ja, muss man einfach, weil wenn die breite Masse der Gesellschaft ähnlich tickt und vielleicht in einem ähnlichen Raum ist, was jetzt so den Intellekt angeht, den man über einen IQ-Test messen kann. Und wenn viele Dinge in der Gesellschaft so angepasst wurden oder so errichtet wurden, dass Leute sich dort zurechtfinden, wie jetzt in einer Schule oder Normen und Werte, die irgendwann mal erschaffen wurden, ne, die verändern sich natürlich auch im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte, aber trotzdem gibt es ja da sowas, und das nennt man ja neurotypisch, also neurotypische Verhaltensweisen oder neurotypische Gesellschaft. Das heißt, man hat sich dann irgendwann mal auf so einen Durchschnitt irgendwie geeinigt. Mhm. Und wenn aber Leute eben einen höheren IQ haben oder sich anders fühlen, dann reicht es nicht, dass die einfach nur sagen, ja, ich bin ein bisschen anders, weil, ne? Weil deswegen ist der Wert ja oder das zu wissen ja schon wichtig.
Ja, es geht allerdings eher darum zu wissen, was Hochbegabung bedeutet. Der Wert selber, der ist nach meiner Einschätzung, ja, das ist halt sozusagen ein Hinweis. Ja, der Wert ist ein Hinweis. Und deshalb bin ich eben vorsichtig, weil ich eben nicht weiß, worauf weist denn das jetzt da gerade hin, dass ich da rausgekriegt habe bei einem IQ-Test. Das, was viel, viel wichtiger ist, dass wir verstehen, was Hochbegabung wirklich bedeutet.
Nämlich?
Ja, das bedeutet, dass wir viel, viel mehr denken, viel, viel mehr wahrnehmen als andere Menschen und deshalb auch im Output immer so ein bisschen drüber sind. Wir nennen das in der Psychologie Over-Excitabilities. Das ist ein Begriff, den hat Dabrowski, das ist ein Forscher, geprägt. Over-Excitabilities heißt, wir reagieren stärker auf alles. Ja? Die einen reagieren dann mit Widerstand, die anderen schlucken da drunter und machen irgendwie weiter. Ja, das ist total unterschiedlich, aber wir sind intensiv. Wir kriegen die Dinge einfach intensiv mit, wir denken intensiv nach und wir sind auch immer ein klein bisschen so mehr von allem.
Bisschen zu und viel, bisschen
ja,
zu laut,
zu weit, hektisch. Genau, das ist das Thema. Das heißt, wenn wir in den Vergleich gehen, sind wir zu viel, zu laut. Wenn wir nicht im Vergleich sind, sondern in der Hochbegabung sind, dann sind wir viel und wir sind laut und wir sind empfindlich und wir sind mutig und wir sind schüchtern und wir sind vorlaut und wir sind alles Mögliche, nur nicht zu. Und das ist der Knackpunkt. Das heißt, wir kommen, wenn wir klar haben, aha, okay, Moment mal, ich denke total viel nach und ich kriege viel mehr mit als andere vielleicht, dann kann ich Frieden machen damit, dass ich so bin, wie ich bin. Ja? Und das ist das, worum es geht. Also zu verstehen, ich bin nicht zu viel, sondern ich bin viel. Das gibt uns die Chance zu heilen. Und dann aus dieser Heilung sozusagen eben nicht wieder ins Kostüm zu müssen, in dieses eingequetscht sein, sich dann zu trauen, zu sagen, okay, dann probiere ich eben mit 48 mal ein Psychologiestudium. Wieso nicht? Was habe ich zu verlieren? Ich habe nichts zu verlieren. 160 Euro damals. Es war damals nicht so teuer, als ich anfing. Ja. Und das ist die Chance.
Und du hast ja nicht nur Psychologie studiert und erfolgreich abgeschlossen, sondern du hast ja auch, wir haben es schon eingangs gesagt, einen Verein gegründet. Erklär mal, was du da gemacht hast und was man da heute vorfindet.
Ja, in Wirklichkeit habe ich den gar nicht gegründet. Allerdings bin ich die Initiatorin, das ist schon korrekt. Es ist so, dass ich habe 2009, wie gesagt, haben wir unseren Sohn entdeckt, haben uns der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind angeschlossen und 2010 habe ich den Elterngesprächskreis der DGHK hier in Essen übernommen. Und habe das einige Jahre gemacht, nämlich 9 Jahre lang, oder nicht, stimmt? Ja, doch, 9 Jahre lang. Und in der Zwischenzeit habe ich mich ausgebildet als Coach für Hochbegabte. Ich habe also den EDGER-Coach gemacht an der Uni in Münster, am Internationalen Zentrum für Begabungsforschung. Und ich habe Psychologie studiert, weil ich irgendwie die Idee hatte, boah, das, was mit unserem Kind passiert ist, das darf auf keinen Fall irgendwie passieren. Das ist natürlich Quatsch, ich kann nicht alle retten, aber ich hatte irgendwie den Wunsch, ich muss jetzt was tun. Ja, das muss anders werden, das muss für andere anders werden, das darf so nicht bleiben, das braucht auf jeden Fall Verbesserung. Und dann habe ich 2019 eine Beratungsstelle in Essen, naja, eröffnet, will ich mal sagen, und habe 3, 4 Kolleginnen, die mit mir studiert haben zum Teil oder auch noch in anderen Berufen war, eine Lehrerin und eine Begabungspädagogin, eingeladen, mit mir das da zu machen. Wir haben angefangen, Angebote zu machen für alle Altersgruppen. Wir haben Kinderkurse gemacht, wir haben Erwachsenengruppen gemacht. Wir haben alles gemacht zum Thema Hochbegabung. Und ich war allerdings sozusagen die, die das verantwortet hat. Also ich habe die Beratungsstelle gemietet und die anderen waren halt Honorarkräfte und haben noch ihren beruflichen Weg so entwickelt. Ich war da einfach schon angekommen. Dann kam Corona und das hat uns echt damals, ja, wie vielen anderen auch, vor große Herausforderungen gestellt. Vor allen Dingen mich finanziell, weil wir konnten gar keine Gruppen mehr anbieten, nix. Das heißt, ich konnte irgendwann diese Beratungsstelle nicht mehr halten. Und in diesem guten Jahr, dass wir die Beratungsstelle betrieben haben, haben schon so viele Menschen positive Erfahrungen im Dorf, so heißt nämlich, hieß die Beratungsstelle damals schon, gemacht, dass die, als die hörten, ich würde die Beratungsstelle schließen, weil ich das finanziell nicht mehr kann, gesagt haben, das machen wir nicht, wir gründen einen Verein. Und dann haben damals, ich glaube, 34 Familien diesen Verein, das Dorf e.V., gegründet, der heute die Beratungsstelle betreibt. Und ich bin heute dort als Expertin, so wie noch einige andere, mit einem Raumnutzungsvertrag angebunden. Und wir haben dort jetzt so eine super Kombination aus Ehrenamt und Expertenwissen und unterstützen die Ehrenamtlichen und bieten selber Dinge ehrenamtlich an, jeder von uns. Wir sind ja 7 Expertinnen in der Beratungsstelle und der Verein hat inzwischen 150 Familien oder Einzelmitglieder, sind also schon so 450 Leute, die da irgendwie mit dem Thema Hochbegabung jetzt unterwegs sind.
Das habe ich gerade nämlich im Kopf gehabt und das wäre meine nächste Frage gewesen, ne? Weil du sagtest, mit 34 angefangen, jetzt so groß geworden, ja. Und das hört ja nicht auf, ja. Weil man weiß ja über Social Media oder auch in anderen Medien, das Thema wird größer, also das ganze Thema Neurodivergenz wird größer, wo ja die Hochbegabung auch mit dazu zählt. Ihr befasst euch aber überwiegend, ist bei euch das Thema ja Hochbegabung aber weiterhin.
Ausschließlich.
Und dadurch, dass der Run da drauf so groß ist irgendwie oder die Nachfrage so groß ist, das zeigt ja, wie wichtig es ist. Und ich weiß ja auch aus eigener Erfahrung, man macht das ja nicht einfach so. Also das ist nicht so ein Prestigeding, wo man sagt, boah, ich bin in einem Verein, weil ich bin hochbegabt. Nein, gar nicht, sondern das, was es ausmacht, das kann ich ja jetzt auch sagen, ist, wenn man da hinkommt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, und ich bin ja da wirklich über einen interessanten Weg hingekommen, und man sitzt dann in so einer Runde, weiß, es sind ja viele Angebote, die da stattfinden, und das war, glaube ich, ein Frauengesprächskreis, und dann sitzt man da, weiß ja gar nicht, was einen erwartet, und ich weiß noch, wie ich danach dir eine Nachricht geschrieben habe, ich habe meine Herde gefunden.
Ja, so wie es mir damals auch ging, 2009, ne? Als ich da in diesem Elterngesprächskreis saß, wo ich dachte, boah, ich bin irgendwie nach Hause gekommen. Damals wusste ich das von mir natürlich noch nicht, aber ich hatte einfach schon das Gefühl, die Menschen verstehen, worum es geht. Und es ist jetzt so, dass es gar nicht eben darum geht, so wie du es vorhin gesagt hast, dass er irgendwas zu tun hat mit, boah, ich bin toll, ich bin großartig. Nee, ganz im Gegenteil. Irgendwas klemmt bei mir. Irgendwie bin ich anders. Irgendwas ist bei mir anders.
Ja, viele sagen ja, das ist so ein Gefühl von Alien sein. Ja, also genau. Die haben sich ihr Leben lang wie ein Alien gefühlt. Das Alien, würde ich jetzt nicht sofort drauf kommen, aber dieses diffuse Gefühl, dass irgendwas ist und dass ich mich manchmal in Situationen, und das sagen ja andere Menschen auch, man kann es auch manchmal nicht in Worte fassen, weil es ein Gefühl ist. Also es gibt eine Gruppe, es kann sogar Familie sein, wo man sitzt bei großen Familienfeiern. Man kann jetzt gar nichts Böses über die sagen. Man mag die auch alle. Man kann es nicht beschreiben. Es ist ein Gefühl. Und danach geht man mit viel weniger Energie wieder da raus und fragt sich, was war das jetzt? Was ist jetzt vorgefallen? Und dann hinterfragt man sich natürlich, ja, was stimmt mit mir nicht?
Genau, das heißt, wir denken immer, mit uns stimmt was nicht. Und in Wirklichkeit es ist es einfach nur, dass wir über uns etwas nicht gewusst haben. Ja, wir haben einfach etwas nicht gewusst. Das ist ein bisschen so, es gibt ja Menschen, die haben 11 Zehen. Ja? Und es gibt so 10 Zehenschuhe. Wenn man sein ganzes Leben versucht, in diesen Schuhen zu laufen, ohne zu checken, dass man 11. Zeh hat, weil man noch nicht nachgezählt hat, ja, so ungefähr ist das. Ne? Das heißt, man hat irgendwie ein Gefühl von, was ist mit mir? Wieso klemmen diese Schuhe ständig?
Ihr habt ja noch ein besseres Bild, was es so beschreibt. Ne? Jetzt komme ich jetzt zum Mensch. Das ist ja dein Lieblingsthema. Und zwar sagst du ja, oder werden ja alle, die dann positiv, sage ich jetzt mal, getestet werden, also die über 130 sind, werden ja als Pinguine bei euch bezeichnet. Magst du dieses Bild mal erklären?
Ach, weißt du, das ist, damit rennst du ja bei mir, weißt du, ja, öffnet sich mein Herz. Ne? Als wir damals nach dem Studium eben mit unserer Beratungsstelle starteten oder in der Planung waren, da haben wir uns mit 2 großen wissenschaftlichen Theorien beschäftigt. Die eine ist das Minderheitenstressmodell und die andere ist die Sozialidentitätstheorie. Und diese beiden Theorien, die beschreiben zum Beispiel, dass man seine Sozialidentität durch die Rückmeldung von anderen entwickelt. Und wenn natürlich jetzt keiner in der Familie hochbegabt war, sage ich jetzt mal, oder man das identifiziert hat, dann versucht man ein ganz normales Leben zu führen. Das heißt, das tun die Kinder dann auch. Die lernen ja 80% durch Vorbild. Also von daher versuchen die auch normal sozusagen in Anführungsstrichen zu sein. Und es bleibt eben dieses diffuse Gefühl von irgendwie komisch sein, wenn sozusagen da ein Thema nicht Thema ist. Und Minderheitenstress heißt, dass ich eben in einer Gruppe, wo es nicht so viele gibt von mir, so das Gefühl habe, dass ich immer irgendwie so ein bisschen im Alarmzustand bin. Ich muss immer gucken, was wird von mir erwartet, was wollen die, worum geht es hier eigentlich? Und diese beiden Theorien, die Basis für unsere Arbeit sind im Coaching und auch in der Identitätsarbeit, hat Herr Eckhard von Hirschhausen in so einem ganz entzückenden kleinen Bühnenstück zusammengefügt, ohne das zu wissen. Ich habe mal mit ihm geschrieben und habe mal geguckt, ob wir das nutzen dürfen. Er hat uns das gestattet, dass wir dieses Pinguin-Bild nutzen dürfen. Und dieses Bild von Pinguin in der Wüste, sagt er da, naja, das ist so ein bisschen so, als hätte man das Gefühl, im falschen Film zu sein. Ja? Denn Pinguin ist in Ordnung, mit dem stimmt alles. Nur der ist in der Wüste nicht ganz so am richtigen Platz. Und da sind alle Löwen, Giraffen und Erdmännchen total gut aufgehoben. Und der Pinguin guckt sich die anderen an und denkt, hey, wieso sind die denn so komisch? Wieso verhalten die sich so seltsam? Und umgekehrt denken die anderen auch. Wie komisch ist der denn? Ist ein Vogel, hat Gefieder und riecht nach Fisch und kann nicht fliegen? Das heißt, es ist irgendwie passt es nicht zusammen. Und gleichzeitig ist es so, dass egal, was du machst, aus einem Pinguin keine Giraffe wird. Und das sagt Eckhard von Hirschhausen so, wenn man als Pinguin geboren wurde, machen nach 7 Jahre Psychotherapie aus dir in diesem Leben keine Giraffe. Es gilt halt zu gucken, wo passe ich hin und was ist der richtige Weg. Ja? Und das ist das, was wir mit den Menschen machen. Das heißt, wir gucken einfach, okay, ah, du bist ein Pinguin, okay, du warst lange im Erdmännchenkostüm vielleicht unterwegs, kann sein. Aber wir nehmen sofort den Fischgeruch wahr. Und das ist so schräg, das ist wirklich eine schräge Metapher, stimmt. Und trotzdem ist sie genau das, was wir beide gerade schon besprochen haben, was du auch beschrieben hast, dass du sagst, ich komme da in eine Gruppe und denke, ich habe meinen Rudel gefunden. Hallo, woher weißt du das? Ich will jetzt nicht sagen, dass alle nach Fisch gerochen haben.
Die rochen alle gut.
Ja, die rochen alle gut, natürlich, selbstverständlich. Aber genau das ist das Thema. Ne? Das ist so ein gutes Bild dafür, zu verstehen, worum es eigentlich geht. Und ich bin jetzt überhaupt gar kein Fan von Elite-Schulen und von Elite-Förderung und sowas. Überhaupt nicht. Habe ich nichts mit am Hut. Eine Sache ist nur wichtig, dass wir erstens wissen, okay, ein Pinguin ist auch Teil des Ökosystems und der wird hier gebraucht. Ja, es macht Sinn, dass es Hochbegabte gibt. Die Evolution hat sich das ausgedacht, also sozusagen, ne, hat sich so entwickelt. Ich rede, sage jetzt nicht so wissenschaftlich sicherlich. Und trotzdem ist es so, dass es wichtig ist, dass es Menschen gibt, die über den Tellerrand gucken, die die Kultur kritisch hinterfragen. Da gibt es ein schönes Zitat auf der Homepage von Das Dorf e.V., wo eben steht, es ist wichtig, dass es Menschen gibt, die sich neue Dinge ausdenken. Denn wir haben einige Probleme in dieser Welt, die noch keine Lösung gefunden haben. Und vielleicht ist es einer von denen, die sozusagen in der Lage sind, weiterzudenken als andere, der vielleicht irgendwann mal eine Lösung für das ein oder andere Problem findet.
Die Welt.
Wenn wir sie nicht in ein Kostüm zwängen oder klein machen, weil sie vielleicht zu viel scheinen.
Genau, da ist ja, da kommen wir ja zu dem Punkt, die Herausforderung und das Leid, weil du sagst ja, oder ich weiß, kannst jetzt nicht mehr genau zitieren, aber Hochbegabung bedeutet, du hast das Potenzial und die Möglichkeit, was Großes und viel zu schaffen, aber dafür musst du halt, dafür muss es gesehen werden. Und was mir vorhin noch einfiel, es geht nicht darum, dass man besser, toller ist, sondern dieses Bewusstsein dafür zu haben, sich, ne, und nicht nur für sich selber, sondern deswegen ist es ja so wichtig und deswegen ist es auch keine Modeerscheinung oder Modediagnose, sondern es ist ein Bewusstwerden und dass es allen bewusst wird und dass man das so annimmt und dass man das integriert, denn es ist ja auch ohne, dass es jetzt eine Hochbegabung gibt, gibt es einfach wahnsinnig viele psychische Probleme bei Kindern in der Schule. Es gibt aktuelle Studien, jetzt habe ich sie natürlich nicht vorliegen, aber es ist ja so. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich mit dem Thema beschäftigt, denke ich. Und lass uns darüber doch gerne noch sprechen, was sind denn die Herausforderungen und das Leid vielleicht auch. Mhm. Sowohl bei Kindern, du hast ja schon ein bisschen von deinem Sohn erzählt, was da Probleme sein können. Also ich weiß jetzt nicht, ob es die wenigsten sind, die so Hochleister sind oder weiß ich jetzt nicht. Musst du mir beantworten.
Kann ich was zu sagen. Also was wir wissen oder was ich jetzt so noch so jetzt hier im lockeren Gespräch so zur Verfügung habe, dass ungefähr 15% der Hochbegabten, das hat Rost, das ist auch ein deutscher Forscher herausgefunden, ihre PS, sag ich mal, gar nicht auf die Straße bringen können, sondern so irritiert sind von all dem, was da so ist, dass sie gar nicht in die Anpassung kommen. Ja, der Rest der Hochbegabten schafft das ein oder andere, ja. Es sind schon mehr Hochbegabte, auch mit Abitur unterwegs. Ich weiß die Zahl da jetzt nicht genau und viele sind im akademischen Kontext unterwegs, aber es gibt durchaus auch Leute, die sind Bäckereiverkäuferin oder so wie ich Arzthelferin. Es gibt auch Neurochirurgen und Weltraumingenieure oder wie man die nennt oder sowas. Also das gibt's überall, das ist nicht die Frage, das ist keine Bildungsthematik. Ja, nur das Thema des Bewusstseins und wo wird das überhaupt gesehen, das sind nicht ganz so viele. Ja, weil das ist so eine Sache. Wir wünschen uns ein ganz normales Kind, das ganz normal glücklich wird. Ja, weil alles, was in Anführungsstrichen nicht normal ist, naja, es muss erstmal seinen Platz finden. Ja, und das braucht vielleicht irgendwas, nämlich ein Planschbecken an den Füßen und Eiswürfel auf dem Kopf, um bei der Metapher von Pinguin zu bleiben. Ja, und das ist der Trick. Das heißt, dass wir einfach gucken, was ist denn das, was es braucht. Und dieses Beispiel mit dem Lesen zum Beispiel, habe ich gerade gesagt, ne? Ein hochbegabtes Kind, das schon vorher Buchstaben kannte oder manchmal vielleicht auch schon ein bisschen lesen konnte oder so, das kommt in die Schule und beginnt La, Le, Lu zu lesen oder ähnliches.
Langweilig.
Ja,
und Langeweile und kann körperliche Schmerzen verursachen.
So ist es, das wissen wir heute. Und was vor allen Dingen das Thema ist, dass wenn wir es eben nicht wissen, dass es damit zu tun hat, wir ganz, ganz schnell im klinischen Kontext landen. Wir sind ganz schnell im ICD-11, also im Klassifizierungssystem der Erkrankungen, wo wir mit ADS, ADHS, Autismus-Spektrum-Störung, Depressionen, Anpassungsstörung, Störung im Sozialverhalten, kindliche Entwicklungsstörung und so weiter schnell zur Hand sind, weil die Dinge sich so ähnlich sehen. Wenn der Verdacht irgendwo ist, dass Hochbegabung im Raum steht, kann ich die Menschen nur ermutigen, lass das prüfen, lass das checken. Eine Intelligenztestung tut weder weh, noch ist die doof.
Im Gegenteil, uns es macht sehr mega
Spaß. Genau, die ist nämlich richtig vergnüglich, das denkt man gar nicht. Man denkt, oh Gott, ist wie in Schule. Nein, hat nichts mit Schule zu tun, ist total anders und ganz andere Aufgabenstellungen, sind vergnüglich, machen wirklich Spaß. Ja, und man hat nichts zu verlieren sozusagen, wenn man es herausfindet. Das Einzige, was es braucht, ist ein bisschen Mut. Den Mut, sich dem Thema zu stellen. Denn dieses Anderssein anzunehmen, ist dann etwas, was danach folgen darf. Oft haben die Menschen so viel Leid gesammelt über ihr Leben. Und ich kenne viele Erwachsene, ich arbeite im Schwerpunkt mit spätentdeckten Erwachsenen, die ihr ganzes Leben lang das Gefühl hatten, mit ihnen ist was nicht in Ordnung. Und ich habe Menschen, die haben wirklich einen Blumenstrauß an Diagnosen und an Therapien und an ich weiß nicht was für Wegen gemacht, um irgendwie herauszufinden, was denn mit ihnen los ist. Und dann kommt irgendwann irgendeiner auf den Gedanken Hochbegabung, weil er einen Podcast gehört hat oder weil er einen Zeitungsartikel gelesen hat oder weil er beim BDR irgendwas online gesehen hat und kommt auf diesen Gedanken. Und dann ist das wie ein Erwachen zu merken, ey, was erzählen die da? Kann doch nie wahr sein, so wie es mir damals mit dem Buch ging. Mhm. Na, das heißt, es ist eine Chance zu sagen, naja, dieses Anderssein nochmal neu einzuordnen und zu gucken, was mache ich jetzt damit?
Ich kenne es aber auch andersrum, dass Menschen erst über die Hochbegabung erfahren haben und dann aber irgendwie auch noch nicht so richtig, also da ist es dann nicht unbedingt Erwachen, sondern da geht es dann weiter, die Suche. Ne? Also dann kommen im Anschluss nochmal Diagnosen. Jetzt könnte es, oder ist die Frage, liegt es daran, dass sich viele Symptome, sag ich mal, die sich zeigen, vielleicht magst du uns gleich nochmal welche nennen, welche Symptome, dass sie sich einfach überlappen. Also bei Hochsensibilität, ADHS sind viele Symptome sehr ähnlich wie bei der Hochbegabung.
Total. Also wenn man das ICD-11 aufschlägt und da den Bereich F, das ist der für die psychischen Themen, ja, dann findet man unfassbar viele, viele Parallelen zur Hochbegabung. Das ist wirklich nicht ganz so leicht, das zu differenzieren. Eine der häufigsten Ursachen nach meiner Einschätzung, warum die Menschen sich nachher nochmal auf den Weg machen, weil es so schwierig ist, die artgerechte Haltung von Pinguinen hinzukriegen. Weil eben in Schule, in Uni, im Job die artgerechte Haltung kein Thema ist, weil die Mehrheit der Menschen kommt mit Hüste gut klar, ja. Für die Mehrheit der Menschen ist alles in Ordnung. Die sagen, nee, ist doch alles in Ordnung. Was regst du dich immer so auf? Du bist die Einzige, die sich hier aufregt, muss ja an dir liegen. Ja? Du bist die Einzige, die es nicht hinkriegt, also liegt es ja wohl an dir. Ne? Also, das heißt, es ist nicht so artgerecht möglich. Und weil das so ist, ist sozusagen eine weitere Antwort notwendig. Ja, jetzt weiß ich, dass ich hochbegabt bin, aber es ändert sich irgendwie gar nichts. Ja. Und das ist eben genauso die Krux, dass es eben nötig ist zu gucken, ja, was braucht es denn bitte? Was ist denn die artgerechte Haltung eines Pinguins? Es gibt eine internationale Initiative, die heißt SENG, Support Emotional Need of Gifted People. Und da geht es genau um diese Fragestellung, was ist denn das, was Hochbegabte wirklich brauchen?
Was ist das denn?
Ja, was ist das, was hochbegabte Menschen brauchen? Das steht im Testbericht an allererster Stelle. Das Erste, was Hochbegabte brauchen, ist In-Group. Ja, das heißt, das, was uns allen gut tut, nämlich mit anderen zusammenzukommen, die ähnlich ticken. Denn wir sind Rudeltiere, hatten wir vorhin schon mal. Und da tut es uns gut, wenn wir andere finden, die ähnlich sind. Das stärkt uns. Das reduziert den Minderheitenstress und lässt uns ein Stück weit Energie gewinnen, dann wieder für neue, weitere Schritte zu gucken, was brauche ich denn? Was es braucht, ist, den Mut, mal unkonventionelle Wege zu gehen, Dinge auszuprobieren. Und sein Thema kennenzulernen, Sprunghaftigkeit heißt nicht zwingend ADHS, hoch heißt auch, ich bin einfach vielseitig interessiert. Ja, ich bin total vielseitig interessiert. Es gibt ganz, ganz viele spannende Dinge. Es kann sein, dass ich den Wunsch habe, Klavier, Gitarre, Schlagzeug und Trompete zu lernen. Ja, das kann sein. Sowas kann sein. Ist doch alles total mega spannend. Und dennoch ist es so, dass wenn mich etwas packt, ich kann das nicht loslassen. So hören Eltern manchmal 2 Jahre nichts anderes als Pokémon oder Weltraum. Ja?
Geld,
ja, Zahlen,
du wirst wahnsinnig.
Ja, genau. Ja, absolut. Ja, weil wir sind nicht zwanghaft, sondern einfach mega tief interessiert. Ja? Das heißt, wir brauchen eine Definition von Hochbegabung oder das Wissen darüber, damit wir nicht immer denken, mit uns stimmt was nicht. Breit gefächert interessiert. Ich erzähle mal ein Beispiel. Du willst ein Teleskop kaufen und denkst, boah, das wäre toll, in den Himmel zu gucken und mal so alle Sternbilder und so. Dann braucht ein Hochbegabt manchmal erst schon mal ein halbes Jahr für die Recherche, um zu gucken, welches denn nun das preis-leistungsmäßig Beste ist. Und dann wird recherchiert und geguckt und alles genau untersucht. Und dann kauft man nicht nur ein Teleskop, sondern man kauft auch alle Karten dazu und alles Zubehör. Und dann muss das alles total und perfekt und super sein. Und dann guckt man da durch und merkt, so wie ich mir das vorgestellt habe, ist das gar nicht. Und dann steht das Ding 5 Jahre im Keller und wird dann für ein paar Euro 50 irgendwie bei eBay Kleinanzeigen verkauft. Also diese Intensität, das Breit und Tief, hat nichts zu tun mit, du bist Autist oder du bist hast ADHS, sondern wir sind total begeisterungsfähig, wir haben einfach Lust, sowas zu machen. Das ist gewöhnlich für hochbegabte Menschen.
Ich muss die ganze Zeit mein Lachen schon hier unterdrücken, weil ich denke, ja, also wieder der Wackeldackel-Effekt. Ich denke mir, ja, kenne ich alles, da steht auch ein Klavier unten. Ich habe doch geschafft, fast ein ganzes Lied ganz intensiv jeden Tag über 1,5 Monate zu üben, konnte das dann auch sehr gut und dann von heute auf morgen, wumm, kein Interesse mehr daran. Und ich habe mein Leben lang fast 40 Jahre darüber nachgedacht, oh, ich möchte doch so gerne Klavier spielen. Ja. Und jetzt steht es da. Und jetzt der Absatzmarkt für Klaviere ist nicht so gut gerade.
Genau. Und ich rate Eltern von hochbegabten Kindern immer, bitte nichts neu kaufen. Alles gebraucht. Und bitte keine langen Verträge machen. Weil wir erkennen können, ganz früh schon, dass um so gut Klavier spielen zu können wie ein guter Klavierlehrer, wir gar nicht genug Begeisterungsfähigkeit haben. Es geht nicht um Sprunghaftigkeit. Es geht darum, dass wir trotzdem, wenn uns was interessiert, nicht locker lassen. Und Differentialdiagnose zu ADHS oder zu Asperger-Autismus ist manchmal nicht ganz so einfach. Wenn ich eine Hochbegabung habe, ist nach meiner Einschätzung das Allerwichtigste, erstmal die artgerechte Haltung wirklich in den Blick zu nehmen, damit eben die Gefahr einer Fehldiagnose verringert wird. Mehr als 60% der Hochbegabten haben Fehl- und Doppeldiagnosen. Das haben die Forscher um James T. Webb herausgefunden. Und das macht auch deutlich, dass das nicht so ohne Risiko ist. Und so eine Diagnose zu haben, das fühlt sich nochmal ganz anders an, als zu wissen, okay, ich habe einfach mehr Wahrnehmungs- und Denkfähigkeiten, mein Gehirn ist irgendwie anders, ich habe mehr Strom auf der Tapete, sage ich immer so ein bisschen flapsig. Das fühlt sich ganz anders an.
Ja, aber das Leid kann ja manchmal einfach so groß sein, ja, dass dann, das ist ja dann so ein Strohhalm, an dem man sich festhält, ja, und es würde ja auch viele Antworten manchmal bringen. Und manchmal ist es ja vielleicht auch wirklich nötig, ja, dass man entweder Medikamente bekommt oder dass man durch eine Diagnose am Arbeitsplatz oder in der Schule, dass man da etwas vorlegen kann, weil auch wenn wir, wie schon gesagt, dass ja immer weiter Fahrt aufnimmt oder immer mehr Bedeutung auch bekommt, auch in Schule. Trotzdem ist es ja immer noch mit großen Hürden verbunden, wenn man so ein bisschen anders ist irgendwie. Ne? Und dann hilft es vielleicht auch dann nochmal
besser in die Anpassung zu gehen. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber genau das ist das Thema. Ja, es ist das Thema, dass ich denke, was machen wir damit, wenn wir Menschen zusätzlich, bevor wir die artgerechte Haltung geschafft haben, mit einer weiteren Thematik sozusagen beschäftigen. Es geht immer um Anpassung. Es geht immer um Anpassung. Und ich bin überhaupt gar kein Mensch, der was gegen Anpassung hat. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Ich finde es absolut wichtig. Ich hätte mein Psychologiestudium ohne Anpassung nicht geschafft. Natürlich nicht. Ich habe da ganz viele Dinge gelernt, wo ich dachte, oh Gott, wofür braucht man sowas? Ja, das geht ja jedem so, ist total normal. Ich hätte das nicht geschafft ohne Anpassung. Nur ich hatte vorher verstanden, aha, ich bin hochbegabt. Und das ist der Grund, warum mir das eine schwerfällt, das andere leichter fällt, warum mich das nervt und anders nicht. Und das ist das, was so entscheidend ist. Ja? Das heißt, da brauche ich keine weiteren Diagnosen. Ja, natürlich gibt es Menschen, die haben dies und das. Das ist sicherlich ganz, ich bin keine klinische Psychologin, ich will mich da auch nicht aus dem Fenster lehnen. Wofür ich plädiere, ist hinzugucken, was ist das, was der Pinguin braucht. Und Planschbecken an den Füßen und Eiswürfel auf dem Kopf können helfen, um das Leid zu verringern. Und dazu kann es dienen, ganz viel außerschulisch Ingo-Erfahrung zu machen, mit vielen Pinguinen zusammen zu sein. Manchmal kann es helfen, in der Schule Pinguine zusammenzubringen, ja, und zu gucken, wo sind noch andere Hochbegabte, können die zusammen lernen. Manchmal hilft es, wenn Kinder schneller durchs System laufen. Ja? Das kann auch hilfreich sein. Manchmal reicht es, wenn die einfach tiefer gehend arbeiten dürfen, ja, und Wiederholungen weglassen können. Es gibt ganz, ganz viele sozusagen Eiswürfel und Planschbecken, Ideen, die man nutzen kann, um zu gucken, wie kann es gehen. Und so ist es auch für Erwachsene im Job. Ja, es gibt immer wieder Möglichkeiten, nochmal zu gucken, naja, wenn ich das so und so hätte, dann würde es gehen. Ja, oder wenn ich zum Beispiel eben nicht mehr all diese ganzen Wiederholungen machen müsste, sondern dürfte häufig in neueren Projekten arbeiten, dann könnte es gehen. Und das ist so wichtig, dass wir wissen, aha, Moment, ich bin ein Mensch, der viel denkt, viel wahrnimmt und deshalb auch immer so ein bisschen mehr irgendwie braucht. Und dann habe ich eine Chance, sozusagen, naja, kreativ zu überlegen, wie könnte es gehen, ohne dass ich sage, nee, also weil das ja hier noch nicht so ist in der Schule und im Job hier noch nicht so ist und hier auch noch nicht so ist, dann muss ich also doch noch mal gucken, wie ich dann besser in die Anpassung komme.
Ja, das ganz, also darüber könnte man noch mal eine Folge machen, Anpassung, was das bedeutet, wie anstrengend das ist, wenn man sich die ganzen Jahre anpassen muss. Aber ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, weil du gesagt hast, ja, wenn man das weiß und wenn man sich dessen bewusst ist, was so seine Fähigkeiten sind oder wie man gut klarkommt. Ne? So eine gewisse Anpassung funktioniert ja dann auch. Aber manchmal ist es ja auch, das hatte ich vorhin, glaube ich, auch schon mal beschrieben, dann kann man es gar nicht in logische Worte fassen, warum man irgendwo an irgendeinem Ort vielleicht nicht mehr richtig ist. Ne? Dann ist es nicht mehr logisch zu erklären, weil das liegt dann nicht an den anderen Menschen, sondern an meinem Gefühl.
Ja, genau. Ich will dazu ein kleines Beispiel erzählen. In Wirklichkeit geht es nämlich gar nicht so unbedingt darum, herauszufinden, naja, was ich kann oder so. Das weiß man ja, wenn ich hochintelligent bin, kann ich eigentlich alles sozusagen. Ja? Aber trotzdem hindert mich ja was. Trotzdem hindert mich, das zu tun, was ich tun will. Und ein bestes Beispiel ist das Ende meines Studiums, meine Bachelorarbeit. Ich stand in Englisch immer 7. Gibt es die Note? Nee, ne? Genau. Bei Englisch ging bei mir gar nicht. Ja, das war einfach ein Ding, das ging bei mir nicht. Also ich war völlig überzeugt in meinem ganzen Leben, ich bin sprachlich total unfähig, also kann ich gar nicht. Ich hatte mal einmal so einen Ausreißer, da war ich 35, da habe ich mal so einen Spanischkurs gemacht. Und dann sagte die Spanischlehrerin, boah, Sie sind aber sprachbegabt. Und ich dachte, hä, wie meint die? Kann nicht sein. Also passte nicht in meinen Kopf. Dann habe ich Psychologie studiert und während des Studiums habe ich so all das, was da so mit Englisch und so zu tun hatte, ganz gut geschafft, weil es gibt viele Übersetzungen und so weiter. Und da habe ich mich so durchgewurschtelt. Das ging so ganz gut. In der Bachelorarbeit war meine Aufgabe, englischsprachige Studien auszuwerten. Es gab keine in Deutsch. Und Google-Übersetzer und solche Dinge, die gab es damals nur, also die gab es schon, aber die waren noch nicht so gut. Und das hat sich ja auch erst in den letzten Jahren alles so super entwickelt. Da gab es noch gar nicht so viele Möglichkeiten. Außerdem kannte ich auch viele Möglichkeiten gar nicht, weil das gar nicht in meinem Bildungsumfeld vorkam. Und ich habe wirklich gedacht, ich scheitere. Ich scheitere an dieser Hürde. Ich werde scheitern. Das war für mich völlig klar. Ich kann kein Englisch. Wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das können? Und ich habe Tage und Wochen damit gerungen, mit dieser Sache, dass ich wusste, ich habe das ganze Studium geschafft. Und hier werde ich jetzt scheitern. Es wird hier nicht gehen. Und dann ist Folgendes passiert. Dann hat eine Freundin, mit der ich schon in der Schule war, die hat zufällig telefoniert und ich habe ihr von meiner Not erzählt. Und dann sagte die zu mir, du warst in Englisch auch immer unmöglich. Und dann bin ich fast umgefallen. Ich sage, wie meinst du das? Ja, du warst total vorlaut. Du wolltest immer vorlesen. Du warst die Erste, die das TH konnte. Und du hast alle total genervt. Und die Lehrerin hat dich immer rausgeworfen. Das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Nicht mehr in der Weise. Und dann musste ich das erstmal sacken lassen. Und dann habe ich verstanden, was mir passiert ist. Ich bin das erste Kind in meiner Familie, das Englisch lernen durfte. Ich bin die älteste Enkelin meiner Großmutter. Und ich war die Erste, die Englisch lernen durfte. Ich war mega stolz. Und ich konnte das richtig gut. Ich kann mich erinnern, ich konnte das TH, ich konnte das lesen, ich konnte diesen Klang, diese Sprachfarbe, boah, ich konnte das. Ja? Aber ich war wahrscheinlich, hab mich total angeeckt, weil ich war ungeduldig, wollte weiter. Ich fand das spannend, ich fand das toll. Und was ist mit mir passiert? In Klasse 5? Hat mich einfach klein gemacht. Ja, einfach so, weil ich genervt habe. Ich habe nach Fisch gerochen, habe ich immer gesagt. Ja, das war jetzt so. Ich habe es verstanden, worum es ging. Und ich habe angefangen, mich zu trösten und mir zu erklären, okay, es lag nicht an dir. Es lag nicht an dir. Du bist sprachlich hochbegabt und nicht nur hoch. Ich bin sogar sprachlich höchstbegabt und habe das nicht gewusst. Und das Wissen darum und der Trost, dass es so ist, hat mich eingeladen sozusagen. Habe ich mich selber eingeladen, mich auf den Weg zu machen. Mit Übersetzungsprogrammen, mit Freunden, die mir geholfen haben, Apps-Text zu übersetzen und so weiter. Ich habe das geschafft. Und ich habe einen sehr guten Abschluss gemacht, ja, auch wenn ich den in Deutsch schreiben durfte, ja. Und das ist so typisch, das heißt, dass wir gar nicht wissen, was ist denn das, was uns hindert, woran liegt es denn, dass es klemmt? Und dem auf die Spur zu kommen, das ist der Trick. Woran liegt es denn? Es liegt nicht an dir, es liegt nicht an der Intelligenz, sondern an den eben nicht passenden Bedingungen, die du erlebt hast. Und daraus haben sich so Muster in deinem Kopf gebildet, die vielleicht jetzt einer Korrektur bedürfen.
Und das ist wahnsinnig herausfordernd, dem auf die Spur zu kommen und das alles aufzudröseln. Und wer jetzt glaubt, dass man nach so einem Test da rausgeht, freudestrahlend, yeah, ich bin hochbegabt. Nee, nein, völliger Zusammenbruch und man weiß gar nicht, was los ist. Also ich erinnere mich, als ich bei dir rausgegangen bin, also ich hatte mir vorher so überlegt, was ich so mache und dass ich dann irgendwie so eine Erleichterung, ich habe auf diese Erleichterung gewartet. Ich kam ja fast gar nicht nach Hause, ich konnte nichts mehr. Ich bin einfach wie so zusammengesagt.
Ja, diese Erfahrung, die ist sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt tatsächlich Menschen, ich habe jetzt gerade letztens auch eine Frau getestet, die von weiter weg auch kam und die sagte, ich habe körperlich gespürt, dass ich leichter werde. Also es sind sehr unterschiedliche Erfahrungen, die die Menschen nach dem IQ-Test machen. Manche fangen megamäßig an zu weinen und zu trauern, dass sie das so lange nicht gewusst haben. Andere sind springen rum und können das nicht begreifen und sagen, hey, geil, ich hab's doch gewusst, also es ist so total verschieden, wie die Menschen sind. Und wir kennen diesen Spruch, kennst du alle. Das ist bei den Hochbegabten total anders. Da gibt es den Spruch, kennst du einen? Ja, weil die alle so total verschieden sind. Es gibt einfach, naja, Neurodivergenz, ich bin mit diesem Begriff nicht so vertraut. Aber bei Hochbegabung weiß ich, dass diese wahnsinnigen Wahrnehmungs- und Denkfähigkeiten, die die Menschen haben, diese enormen Möglichkeiten eben auch zu diesen vielen, vielen verschiedenen Reaktionen führen. Und unsere Beratungsstelle hat sich ja eben genau aus diesem Grund sozusagen entwickelt, weil wir die Menschen begleiten wollen, weil wir die Idee haben, die nicht dann einfach stehen zu lassen, was so ganz häufig passiert, wenn man Intelligenzdiagnostik in anderen Settings so macht und dann herauskommt, da ist jemand hochbegabt, dann sagt man den Eltern, dein Kind ist hochbegabt und dann wart, das ist bei uns anders. Ja? Sondern da hat man direkt hinten dran gleich
Familienanschluss.
Also, genau, Familienanschluss, ehrenamtliche Angebote, man hat professionelle Unterstützung, man kann an Traumathemen herangehen, man kann an Familienkonstellationsthemen herangehen, man kann an alles Mögliche, berufliche und persönliche herangehen, wenn man möchte. Und man kann das alles in seiner eigenen Geschwindigkeit tun, denn da ist jeder total verschieden und alles aber eben beschützt. Und immer mit dem Wackeldackel-Thema, also mit dieser Idee, okay, wir kennen das, ja, du bist hier nicht alleine.
Ja, du hast es jetzt nochmal sehr schön zusammengefasst, was das Dorf für ein Ort ist. Du selber hast ja vorhin schon gesagt, was du alles gemacht hast und hast ja auch angedeutet, du machst dich ja auch noch weiter auf den Weg. Du bist ja noch nicht am Ende. Gib doch gerne mal kurz einen Ausblick, was noch deine Vision ist, was du noch erreichen möchtest. Was wäre dein Wunsch?
Das mit der Vision, boah, das ist ja wirklich, boah, das eröffnet so viele Möglichkeiten, dass ich das gar nicht aussprechen kann. Das ist nämlich auch ein typisches Ding von Hochbegabten. Wenn man denen Räume eröffnet, dann stehen die da erstmal und wissen gar nicht, was sie sagen sollen, ja? Das hatten wir zu Beginn des Podcasts ja auch, dass wir dachten, oh Gott, worüber reden wir denn jetzt? Tatsächlich ist mein Wunsch, Pinguine zu entdecken. Ja, wirklich die Menschen dabei zu unterstützen, diesen Weg zu gehen. Intelligenztestung ist nicht einfach so. Wie ich schon sagte, ist keine Körpergrößenmessung. Viele haben mega Angst davor. Viele denken, wer weiß, wie dramatisch das ist und wie fürchterlich. Und die Menschen gut zu begleiten, diesen Weg zu gehen und denen ein Setting zu schaffen, in dem sie sichtbar werden können. Natürlich mit einem standardisierten Verfahren, ja. Und es sind wissenschaftliche Verfahren, die wir anwenden, die validesten, die wir haben in der Welt. Also die wenden wir auch an in der Beratungsstelle. Und die Menschen dabei zu begleiten, den Mut zu machen, sich ihrer Persönlichkeit zu stellen, die Familien neu zu denken, miteinander neu zu denken, ehrlich und authentisch zu werden, sie selber zu werden, das ist meine allergrößte Vision, die Menschen zu begleiten. Und das mache ich dann auch vielleicht, dass ich mich hier hinsetze, obwohl ich gar nicht so der Mensch für die Öffentlichkeit bin und das lieber da mache, wo ich hingehöre, nämlich ins Dorf, weil ich die Menschen einladen will. Einfach einladen, hinzuschauen, wer bin ich wirklich, sie selber zu werden. Weil eins weiß ich ganz sicher, wenn Menschen mit sich selber friedlich sind, dann wird der Frieden mehr in der Welt. Und wenn man das nicht weiß von sich und ist zornig mit sich selber, dann ist man auch zornig mit den anderen. Ja? Und diesen Frieden zu finden, ich bin okay, auch wenn ich nach Fisch rieche und nicht fliegen kann, das lohnt sich dafür zu arbeiten und jeden Tag dafür aufzustehen und das zu tun.
Ach, Andrea, das waren so schöne Worte. Natürlich, mein Gehirn sagt mir auch, wir haben über so viele Themen nicht geredet, es gibt noch so viele Sachen, die wir besprechen können. Aber gleichzeitig weiß ich, wir kommen jetzt zum Ende und ja, ich möchte dir Danke sagen, weil wie gesagt, du sitzt ja jetzt hier oder ich sitze jetzt hier, ich mache diesen Podcast, weil du oder weil ich eine bin, die du begleitet hast und du hast mir so den letzten Schubs dann vielleicht gegeben, den ich dann gebraucht habe. Deswegen dafür danke, danke, dass du hier warst. Und vielleicht hören wir uns einfach nochmal wieder an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal ein ganz großes Dank oder ein großes Dankeschön rausschicken an meinen Techniker und Producer Björn Kozok, ohne den das hier nicht so möglich gewesen wäre und der mich technisch und mit ganz vielen anderen Dingen hier unterstützt. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Danke dir, Andrea.
Gerne.
Das war sie, die neueste Folge aus dem Pariser Salon. Wenn sie euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da, abonniert den Podcast oder teilt die Folge. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet eure Geschichte auch unbedingt mit mir teilen, dann meldet euch. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes.